fange einfach nahtlos an beim nächsten, letzten Thema für heute. Auch hier, wir sprechen jetzt ja zum Thema IFRS 17, möchte ich einfach das mal ein bisschen zusammenfassen, was sich in den letzten Monaten getan hat. Da gab es ja einiges und wir hatten, glaube ich, auch in der Runde jetzt in den letzten Monaten uns nicht damit befasst. Insofern ist ein guter Zeitpunkt, mal wieder zu rekapitulieren. Ich hole nur ganz kurz aus. Also nach allen Diskussionen seit IFRS 17 ja verabschiedet ist, hatte der ISB dann nach und nach entschieden, dass er Themen und welche Themen er nochmal für Änderungen vorsieht. Dann ist der Entwurf im Juni rausgekommen. Kommentierung ist im September abgelaufen. Und der ISB hat wirklich alles getan und zügig die Zeit genutzt und hat sich dann an das Feedback rangemacht und hat die Themen, die zu diskutieren waren, also alle nochmal auf die Agenda genommen. Ich will jetzt kurz mal zusammenfassen, erstmal so vielleicht den Überblick geben, wie viele Themen sind nochmal angefasst worden, wie viele sind jetzt noch offen, wie geht es weiter und dann gucken wir mal, ob ich bei Einzelnen noch ein paar Details nenne. Ich will auch nochmal kurz wiederholen, dass in dem Exposure Draft ja zum einen verschiedene Änderungsvorschläge drinsteckten, das waren konkret also so 8 Sachverhalte und dann noch zum Schluss diese redaktionellen Klarstellungen. Und dann hatte der ISB ja auch während der Erörterung schon bei verschiedenen Themen ausdrücklich festgelegt, dass es keinen Änderungsbedarf gibt und es wird auch keine Vorschläge geben. Und das war ja im Zuge des Entwurfs auch nochmal ausführlich dann wiedergegeben. Da gab es dann diese Basis for Conclusions und da wurde alles das angesprochen. So, und ich gewissermaßen diese zwei Themenblöcke, die, ich nenne es mal Änderungsvorschläge und Nicht-Änderungsvorschläge, hat der ISB jetzt auch alle nochmal auf seiner Liste gehabt und entsprechend festgelegt. Das ist dann auch schon im November passiert, bei welchen Themen er nochmal rangeht und welchen nicht, aufgrund des Feedbacks. Und ich habe das mal so in der Unterlage ein bisschen grafisch dargestellt. Also von diesen Änderungsvorschlägen im Exposure Draft sind bei 6 von vornherein klar gewesen, der ISB wird die unverändert so auch finalisieren. Also es wird dann diese Änderungen geben. Und dann gibt es aber ein paar Themen, teilweise würden die auch nochmal gesplittet, dass also so Einzelaspekte nochmal rausgegriffen wurden, da hat der ISB gesagt, da werden wir uns nochmal vertiefen. Und aus dem Kreis der Nicht-Änderungsvorschläge ist es dann eher so umgekehrt, da sind also der überwiegende Teil, der wurde gleich auch in die dritte Kategorie gepackt, damit befassen wir uns gar nicht nochmal, die werden nicht nochmal erörtert, aber auch hier sind ein paar Aspekte rausgegriffen worden und da hat der ISB gesagt, die packen wir auch auf die Liste der Themen, die wir uns nochmal genau angucken wollen. Ja, und um das jetzt erstmal auf dieser groben Ebene weiter vorzustellen, in der Dezember-Sitzung danach hat dann der ISB wirklich alle diese Änderungsvorschläge, die er nicht nochmal angucken und nicht verändern will, hat er dann im Prinzip bestätigt, durchgewunken, könnte man auch sagen, und hat dann in der gleichen Sitzung auch schon die ersten Themen von denen, die also nochmal vertieft werden sollen, diskutiert. Darunter war unter anderem, also eins von denen war das Thema Rückversicherungsverträge und wie geht man mit der Erfassung von etwaigen Gewinnen um, wenn der Erstversicherungsvertrag verlusträchtig ist, um also diesen Mismatch zu beseitigen. Und Ihnen ist wahrscheinlich ja noch bekannt, wir hatten das auch hinreichend kommentiert und viele, viele andere auch. Der Vorschlag war ja, dass man ausschließlich proportionale, der englische Begriff proportionate, Vertragsvarianten für diese Möglichkeit, genauer gesagt für diese andere Erfassung, nämlich das ist dann eine verpflichtende Erfassung vorzusehen. Und da hat der ISB sich vielleicht überraschenderweise entschieden, weil es schwer ist, den Kreis größer zu fassen und dann wieder eine neue Grenze zu ziehen, schlichtweg alle Rückversicherungsverträge jetzt zuzulassen. Ich sage aber nochmal bewusst, es geht jetzt nicht um Wahlrecht, sondern einfach die andere Art der Erfassung, nämlich dann eine, ich nenne es mal Sofortgewinnerfassung, wenn sofort Verluste aus dem Erstversicherungsvertrag erfasst werden, zu regeln. Das ist eine recht fundamentale Änderung, wie ich finde. Das war dann auch das erste größere Thema. Ja, dann gab es in der Dezember-Sitzung noch ein weiteres Thema. Das sind aber so ein paar Details bei der Frage, wie man mit Akquise-Zahlungsströmen umgeht, wenn bei Vertragsabschlüssen Akquiseprämien gezahlt werden, die teilweise für künftige Folgeverträge gezahlt werden. Und dann die Aufteilung, wie viel davon darf man den künftigen zurechnen und wird sie, weil künftige Verträge ja noch nicht in der Bilanz angesetzt sind, zunächst mal als so eine Art separates Asset ansetzen. Da wurden ein paar Details zur Frage der Abgrenzung, wie teilt man die Cashflows auf und wie errechnet man dann den Wert dieses Asset, wurden ein paar Details zusätzlich geregelt. Ja, wenn man dann auf der Liste dieser Themen, die nochmal vertieft werden sollen, weitergeht, da sind noch zwei weitere im Januar besprochen worden. Zum einen Anwendungsbereich Kreditkarten mit Versicherungskomponenten. Da war es so, dass der Vorschlag im ED sagte, dass die aus dem Scope von IFRS 17 rauskommen, also unter bestimmten Umständen, wie gesagt, wenn Versicherungskomponenten im Kreditkartenvertrag enthalten sind. Und jetzt wurde eine frühere Idee aufgegriffen und der ISB hat sich umentschieden, gesagt, nee, dann machen wir es anders, die werden gesplittet. Also in solchen Verträgen werden einfach die Komponenten separiert und die Versicherungskomponente soll dann unter IFRS 17 bilanziert werden, während, sagen wir mal, die andere Komponente in der Regel unter IFRS 9 oder eben unter einen anderen einschlägigen Standard fällt. Also ist auch eine Richtungsänderung. Ich werde gleich noch eine Zusatzbemerkung dazu machen. So, und dann gab es noch ein weiteres Thema, da ging es um die sogenannte Risk Mitigation Ausnahme, die ja rückwirkend nicht zulässig ist und auch im Übrigen eingegrenzt ist auf bestimmte Vertragsarten. Da hat der ISB im Januar nochmal drüber diskutiert, aber in der Hinsicht hat er seinen Vorschlag aus dem Exposure Draft unverändert gelassen. So, und von jenen Themen, die also jetzt Änderungsvorschläge im ED darstellen und nochmal vertieft werden sollen, sind alle weiteren noch offen. Ich kann noch nicht sagen, weil die Agenda für Februar noch nicht raus ist, ob er es schafft, alle Themen im Februar abzuarbeiten oder zu besprechen. Auf jeden Fall hat der ISB schon angekündigt, dass er die Frage des Erstanwendungszeitpunkts als allerletztes besprechen und festlegen möchte. Kann man jetzt vielleicht mutmaßen, ob das dann auch erst im März ist, aber auf jeden Fall, das gehört in diese Gruppe von Themen und das wird definitiv erst in der letzten Sitzung diskutiert. So. Und von den Themen, die im Explorer Draft nicht als Änderung vorgesehen waren, aber die eben auch nochmal aufgegriffen werden sollen, möchte ich noch folgende ansprechen. Es sind nämlich auch im Januar einige auf der Agenda gewesen. Zunächst mal das uns allen bekannte Thema der Business Combinations, also wie weise ich Verträge, die ich im Rahmen der Business Combination kaufe, später aus. Insbesondere weise ich sie in die Gruppe der Verträge, die als in Abwicklung befindlich sind oder eben solche Verträge, die noch Versicherungsschutz, also noch Deckung gewähren. Da wurde ja vorgeschlagen, dass im Sinne der Idee von IFRS 3 für Versicherungsverträge keine Ausnahme gemacht wird. Und zwar sind diese Verträge nicht so zu behandeln wie ursprünglich, sondern so wie im Moment der Business Combination. Und das führte nach der bisherigen Logik von IFRS 17 dazu, dass man solche Verträge, die in der Abwicklung befindlich sind, aber nach der Business Combinations wieder als solche einordnet, die eine Versicherungsdeckung beinhalten. Und die Versicherungsdeckung oder die Versicherungsleistung besteht darin, diese Unsicherheit der Zahlungshöhe für die Schadenabwicklung quasi als Versicherungsrisiko anzuerkennen. Und deswegen gelten die dann wiederum als noch in einer Deckungsperiode befindlich. Das wird auch nicht geändert. Erfreulicherweise ist bei einem anderen Thema, das hatten wir auch hinreichend diskutiert und auch viel dazu geschrieben, die Frage der Behandlung von Annahmen in unterjährigen Berichten oder Berichtsperioden. Diese schwierige Textziffer, die dann wiederum das Problem von IAS 34 eigentlich nochmal aufgreift, hat der ISB jetzt anerkannt und hat sich überlegt, um alle Probleme zu vermeiden oder um sich selber vielleicht nicht festlegen zu müssen, hat er einfach jetzt beschlossen, ein Wahlrecht zu gewähren. Und zwar konkret, ein Unternehmen kann selbst entscheiden, ob es Annahmen, Schätzungen im nächsten Zwischenbericht oder im nächsten Jahresabschluss beibehält oder umkehrt. Also sowohl die Year-to-Date als auch die Quarter-to-Date-Betrachtung kann wahlweise angewendet werden.
Wobei man natürlich sagen muss, dass das einheitlich auszuüben ist nach unserem Verständnis. Also nicht jede
Ja.
Konzerneinheit kann machen, was sie will, weil ich glaube, das war in der Arbeitsgruppe nochmal eine Diskussion, aber so wie wir das jetzt auch verstehen, ist das, was glaube ich konzeptionell auch Sinn macht, einheitlich auszuüben. Nur weil Sie jetzt gesagt hatten, alle Probleme ausgeräumt, das mag noch ein Mini-Aspekt sein, den ich jetzt aber nicht
Nein,
persönlich
das.
nicht für kritisch halte.
Aber diese Ausnahme wird jetzt nur spezifisch für IFRS 17 gewährt.
Ja, also jetzt
Weil
kennen wir
das ist
zwar
ja ein
nicht den Wortlaut,
Basisproblem
aber
in
der Beschluss lautet, dass diese Anforderung
34.
in der Textziffer B137 so verändert
Okay.
wird, dass ausdrücklich eine Option eingeräumt
Okay.
wird.
Was aber, sage ich mal, wie
ich raushöre, Kritik im Grunde genommen ja nach sich zieht, warum macht man das nicht dann für alle? Also gibt es da Begehrlichkeiten, dass auch andere die Frage nach Year-to-Date und Day-to-Date
wiederstellen? Das haben wir die Frage immer mal, wie eigentlich das Konzept ist mit den Scheiben, mit den Quartalscheiben oder Halbjahresscheiben. Mhm. Das also gibt es ein Day-to-Date oder ein Year-to-Date-Konzept, ist ja jetzt nicht auf IFRS 17 spezifisch, aber ich meine, wenn man das Problem hier gelöst hat, ist in Ordnung.
Also ich vermag jetzt nicht genau sagen, ob das beim ESB schon klar beschlossen wurde, aber es gab ja hier und da auch Stimmen, die vorgeschlagen haben, diese Texte vergänzlich zu streichen. Dann hat man auch diese dubiose diese zweifelhafte Aussage, was nun gemeint ist, vermieden. Man müsste sagen, wenn er die Option gewähren will, dann könnte man das durch die Streichung wahrscheinlich erreichen, aber ich bin mir nicht im Klaren, ob das bei dem Beschluss schon im Kopf war, ist oder...
Also konzeptionell die Frage steht natürlich, aber ich glaube, man kann das auch zumindest aus einer Anwendersicht sehr begrüßen, dass das ISB hier eine wirklich klare Aussage getroffen hat. Und die, ich möchte auch nicht gegen Ihre Aussage schießen, Herr Berger, aber nur zur Einordnung, ich glaube, die Tonlage wollte ich da auch noch mit reingeben.
Ja, Andreas, du hattest ja eben schon das Stichwort gegeben. Ich würde gleich noch oder wir beiden gern gemeinsam mal berichten, was wir in unserer Arbeitsgruppe dazu diskutiert haben, denn wir hatten ja eine Telco, die sich mit diesen Themen befasst hat. Ja, ich wollte nur noch abschließend, um den Rahmen, was beim ISB passiert ist, zu Ende zu bringen, erwähnen. Der ISB hat ja immer versprochen, dass er nicht nur die Diskussion, sondern eben auch die Änderung bis Mitte 2020 abschließen will. Das hat er auch nach wie vor bestärkt. Im Moment wird sogar offiziell auf der Webseite die endgültige Verlautbarung für Q2, also ich behaupte mal Juni, angekündigt. Also das beweist zumindest, dass der Zeitplan ernst gemeint ist und das bislang auch sieht ja ganz gut aus, als ob man ziemlich gut im Plan liegt. Ja, ich gucke mal zu Ihnen, ob Sie noch irgendein Detail, was Sie so in der Zeit in Erfahrung gebracht haben, noch was ergänzen möchten, ehe ich vielleicht zum Thema Arbeitsgruppe kommen würde.
Nein.
Gut, dann will ich nur vielleicht die Highlights ausgreifen. Wir hatten ja eine Telco mit der Arbeitsgruppe vor der Januarsitzung beim ISB. Das heißt, wir haben die Beschlüsse bis dahin besprochen und dann das, was für Januar anstand. Als erstes möchte ich erwähnen, die Ausweitung des Scope der Rückversicherungsverträge, haben wir nicht eher so beurteilt, wie ob das in Ordnung ist, sondern eher, ob der viel weiter gefasste Scope als jemals erwartet war, jetzt irgendwie Bedenken auslöst. Und da habe ich aber aus der Arbeitsgruppe niemanden vernommen, der gesagt hat, nee, der Kreis ist jetzt zu weit. Insofern ist dieser veränderte Beschluss also auf keinerlei Bedenken gestoßen. Zu dieser anderen Änderung, dass also die Kreditkartenverträge mit Versicherungskomponenten jetzt gesplittet werden sollen, da gab es durchaus einen Hinweis, dass vielleicht eins jetzt eher von Nachteil ist, nämlich für Banken. Insbesondere kam der Hinweis halt von den beiden Konglomeraten, die Banken und Versicherungen umfassen, dass natürlich dadurch eine Bank gezwungen ist, IFRS 17 anzuwenden. Was beim vorherigen Änderungsvorschlag dann nicht der Fall gewesen wäre. Insofern ist das möglicherweise wirklich für Einzelne dann doch eine neue Hürde. Gleichwohl wurde aber auch gesagt, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass die Komponente fast immer als unwesentlich betrachtet wird. Und insofern ist das dann nur noch ein theoretisches Problem und damit schien dann auch die Runde zufrieden, glaube ich. Und als drittes würde ich noch das hattest du ja eben auch schon angesprochen, Andreas, dass bei der Überlegung Wahlrecht für Annahmenschätzungen in Zwischenberichten, dass manchen nicht ganz klar schien, ob die einheitliche Ausübung auf welcher Ebene sie stattzufinden hat. Also auf der Ebene der Berichtseinheit, der Reporting Entity, was ja dann die oberste Konzernebene wäre und was bedeutet für alle Legal Entities einheitlich oder ob das Wahlrecht einheitlich auf einer Legal Entity-Ebene auszuüben ist. Es gab ein paar Einzelne, die haben, glaube ich, Letzteres auch rausgelesen. Insofern war da in der Runde noch Unsicherheit. Ja, ich glaube, das waren so die drei Haupterkenntnisse. Habe ich irgendwas anders? Siehst du was anders? Oder?
Nee, vollkommen einverstanden.
Ja, gut, mehr würde ich vielleicht aus der Telco nicht sagen. Ich möchte dann zum Schluss noch den Hinweis geben, wir haben uns noch offen gehalten, dass die Arbeitsgruppe nochmal eine Telco durchführt. wenn wir wissen, welche Themen im Februar drankommen und welche dann latent sogar noch für März offen sind. Wir haben sogar noch offen gelassen, ob wir uns jetzt vor der ISB-Sitzung vom Februar zusammenrufen wollen oder ob wir die Beschlüsse abwarten, um vielleicht dann die Beschlüsse und dann noch die bevorstehenden von März gemeinsam diskutieren zu können. Aber einmal werden wir uns noch befassen. Ja, so viel, was ich berichten wollte, damit Sie wieder einen aktuellen Standüberblick haben.
Vielleicht zwei Anmerkungen noch. Die eine betrifft das Thema Primary Financial Statements, was wir gerade eben hatten. Es gibt ja in den veranschaulichten Beispielen separate Vorschläge oder Anwendungshinweise, wie das im Versicherungssektor umzusetzen ist, genau wie für den Bankensektor auch. Da haben wir gesagt, wollen wir die Arbeitsgruppe Versicherung mal befragen dazu. Die sind deutlich kompetenter, als wenn wir jetzt im Grunde uns hier überlegen, was da passiert. Lassen wir uns zumindest mal ein bisschen Input geben. Dann habe ich noch eine Frage, die ich bislang auch nicht so auf dem Schirm habe, nämlich im Zusammenhang mit der IBOR-Reform Phase 2. Da gab es einen Streitpunkt innerhalb des Boards, inwieweit man die Änderungen, die jetzt an IFRS 9 erwirkt werden sollen, auch noch für IAS 39 nachziehen soll. In IAS 39 wird ja gemeinhin vom IASB als toter Standard behandelt, mit Ausnahme des Gebietes Hedge Accounting. Aber alle anderen Regelungen werden im Grunde genommen als abgefrühstückt angesehen. Und dann kam halt relativ schnell die Frage, okay, wie ist denn das hier mit dem Thema vor dem Hintergrund, dass die Versicherungsunternehmen ja bis 2021, Klammer auf, Lease 2023, Klammer zu, eventuell noch IAS 39 anwenden und ist das da ein Thema? Und dann meldete sich zu allem Überfluss auch noch der brasilianische Kollege und sagte, es gibt noch eine Fassung von IAS 39, die wahrscheinlich keiner mehr auf dem Schirm hat, die kommt aus dem IFRS für KMU. Denn im dortigen Kapitel zu Finanzinstrumenten steht drin, statt dass du das hier liest, kannst du auch IAS 39 anwenden und dummerweise ist da kein dynamischer Verweis auf 39 drin, sondern ein harter Verweis. Das heißt, das ist noch eine Uraltfassung, in der alle möglichen Änderungen nicht mit drin sind. Kurzum, jetzt war die Frage, was macht man da mit dem IBOR-Thema? Ich habe gedacht, ich nehme das einfach mal mit und würde vorschlagen, dass wir vielleicht auch diese Frage adressieren in der Gruppe. Meine Annahme ist, dass wahrscheinlich da nicht so fürchterlich viele Auswirkungen passieren. Also ich sage mal, der Beschluss im Board, der war Gott sei Dank dann so, dass man sagt, man zieht es nach. Zuleut war dagegen. Es gab eine 13:1 Mehrheit, die gesagt hat, nee, wir wollen das hier in IAS 39 glatt ziehen, aber ich würde ganz gern einfach wissen, wie groß das Maß der Betroffenheit an der IBOR-Reform ist.
Finde ich auch sinnvoll. Es wäre nur gut, wenn wir das die Arbeitsgruppe fragen, dass wir die Frage halt vorab schicken und nicht erst das Thema vorstellen und dann mitgeben, sondern dass die sich halt auch die anderen Kollegen dann halt oder alle Beteiligten dann entsprechend vorbereiten können, dass wir das dann möglichst gleich abräumen. Weil ich glaube, grundsätzlich muss sich da ja jetzt schon jeder Gedanken drüber gemacht haben.
Das Thema hat bis jetzt immer vorrangig aus dem Bankensektor betrachtet, wo sicherlich die Betroffenheit auch eine deutlich andere ist, weil die auf beiden Seiten im Grunde genommen steht. In der Industrie, glaube ich, ist das ein Thema, sage ich mal, von marginaler Bedeutung. Da ist es nicht so entscheidend, aber ich sage mal, der andere große Finanzdienstleister sind eben dann die Versicherer. Und da ist die Frage, gibt es da halt größere Unbill? Und deswegen, glaube ich, ist das hilfreich. Wir können das ja so machen, wenn die Agenda draußen ist für die Februar-Sitzung, die sollte eigentlich heute kommen, spätestens Montag wird sie dann draußen sein, dass wir dann im Zweifelsfall überlegen, wie schnell wir die Arbeitsgruppe zusammenrufen und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann die Abfrage machen für einen Doodle oder so, können wir dann im Zweifelsfall ja auch dann das Thema schon draufsetzen.
Wir haben ja zwei Möglichkeiten, weil wir die Befassung mit dem Financial Statement Thema separieren wollten und wahrscheinlich uns auch eher treffen, als das einer Stunde am Telefon zu diskutieren, ob wir dann die IBOR-Frage dann auch mitnehmen. Das ist zeitlich ein bisschen später, wenn das genügt.
Also ich hätte ganz gerne eine Antwort vor Anfang April. Eigensinnig, weil wir in der zweiten Aprilwoche uns mit nationalen Standardsitzern in Washington treffen werden und ich bei Zuleuten Co-Referat halten soll zum Thema IBOR.
Und da sie dann die Vorschläge macht und ich meinen Senf dazugeben soll, würde ich zu dem Zeitpunkt ganz gerne schon wissen, wie der Grad der Betroffenheit, sage ich mal, in dem Sektor ist. Und wir sprechen uns nochmal separat. Okay.
Gut, meinerseits war es das zu diesem Thema.
Super. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank den Beteiligten, vielen Dank den Hiergebliebenen. Ich wünsche eine gute Heimfahrt, die hoffentlich etwas unfallfreier im wahrsten Sinne des Wortes ist als die Hintour. Bitte nochmal darum, den Doodle zu befüllen. Und wir werden dann zeitnah Anfang nächster Woche hoffentlich zu einer Entscheidung kommen, ob wir es bei den jetzt